Kurzen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Willkommen bei OE24TV, Reinhard Fendrich.
Danke für die Einladung.
Mit einem großartigen Album. Vielen zurück. Dank. Wimpernschlag, was will uns das Album sagen?
Reinhören und es selber entscheiden. Naja, komischerweise hatte ich ja den Titel als allererstes. Ich habe noch kein einziges Lied gehabt. Da habe ich mir gedacht, Wimpernschlag, das ist so ein lyrischer Zeitbegriff, weil ich natürlich auch auf Tournee gehe. Und das war ja schon vorher klar, dass ich auf Tournee gehe, dass ich ein Album vorher mache. War ich mir gar nicht so sicher. Und dann habe ich gesagt, ja, Rainer Fendrich, 70, 45 Jahre. 45, habe ich nachrechnen müssen. Und das stimmt wirklich. Also ich bin jetzt 1975 noch nicht als Solokünstler auf der Bühne gestanden, sondern auf der Bühne. Da habe ich mir gedacht, Wimpernschlag, das ist eigentlich so ein lyrischer Zeitbegriff für etwas, das schnell vergeht. Und ich habe abgeleitet von einer Dokumentation, die ich über die Entstehung der Erde gesehen habe, also wenn man die Erde sieht, also 12 Stunden, eine 12-Stunden-Skala auf einer Uhr, dann wäre die Menschheit erst 3 Minuten tot. Oder in den 3 Minuten ist es uns gelungen, das an den Kollaps zu bringen. Und dann denke ich mir, was ist ein Menschenleben eigentlich? Das ist ja, und wenn ich so zurückblicke, was ich natürlich notgedrungen tun muss oder auch will, dann ist die Zeit irrsinnig schnell vergangen. Man schiebt so die Jahre vor sich her. Man wird 40, man wird 50. Ein 30er war eigentlich, das war, traue ich keinem über 30. Das war, an den Geburtstag kann ich mich noch erinnern, den habe ich noch gefeiert. Sonst feiere ich keine Geburtstag.
Das 70er feiert jetzt nicht,
oder? Nein. Es wird es irgendwie nicht verhindern lassen. Ich traue mein Handy, habe ich an jedem Geburtstag. Ein Kabarettist hat mir gesagt, das sind die Kerzen schon teurer als die Torte. Ja, ich will das alles nicht. Ich mache keine Geschenke, ich feiere gerne mit, aber selber gefeiert werden. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sage auch nicht, wo ich bin. Ich bin ja da schon so in der Tournee, in den Tourneewahn, und dadurch, dass die Tournee auch wirklich sehr gut verkauft, ist das für mich eine unglaubliche Herausforderung, weil eine große Erwartungshaltung ist. Und ich habe schon das Schularbeitsgefühl, ob ich dem gerecht werde. Muss ich ehrlich sagen. Und habe mich auch sehr mit meinem Frühwerk auseinandergesetzt, und ich glaube, ich habe ein paar Schmankerl ausgehoben, die dem Publikum Spaß machen könnten. Ja, aber es ist eine Vorfreude da, auf alle Fälle.
Den 70er sieht man dir überhaupt nicht an.
Ja, freut mich, aber ich fühle mich auch gut. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich besser, als ich mir je gedacht habe, dass ich mich fühlen würde, wenn ich 70 bin. Muss ich wirklich sagen, das ist vielleicht ein Dankeschön an meine Eltern, die haben mir Genetik, mein Vater hat, allerdings mit 70 war der schon ein alter Mann, aber der hat auch nicht ausgeschaut. Aber man muss natürlich schon auf sich aufpassen, man muss achtsamer mit seinem Körper umgehen.
Das machst du?
Ich habe einen Personal Trainer, der hat 4 Pfoten. Und der will bewegt werden bei jedem Wetter. Und man würde nicht glauben, was Konsequenz ausmacht. Also ich gehe mit dem jeden Tag, also 3/4 Stunde, 2-3 Kilometer. Manchmal flotter, manchmal langsamer, aber wirklich jeden Tag, und das seit Monaten. Und du merkst, deine Gelenke werden besser. Ich mache keine gefährlichen Sportarten mehr. Ich bin früher viel Ski gefahren, ich fahre keine Steilhänge mehr. Ich gehe nicht mehr Tiefsee tauchen und ich steige auch auf kein Pferd mehr rauf. Ja, ich fahre, klar, Motorradl, aber vorsichtig. Ich mache systemerhaltende Sportarten, ich habe ein Rudergerät und ich gehe gern schwimmen. Ja. Und ich ernähre mich anders, das habe ich jetzt gemacht, weil ich bin drauf gekommen, dass der Genuss der Ernährung jetzt nicht unbedingt das Essen selber ist, sondern auch das Wohlbefinden danach. Ich bin Teilzeit-Vegetarier. Wenn ich mal in Wien bin, komme ich an Würstelstand nicht vorbei. Schnitzel habe ich schon ewig nicht mehr gegessen, aber ich versuche Achtsamkeit zu üben in mir und mich wirklich auch mental, da geht es mir im Kopf besser.
Wenn du sagst, wenn ich mal in Wien bin, das heißt, dein Lebensmittelpunkt ist nicht mehr in Wien.
Oh, ja, schon in Wien. Ich bin viel unterwegs. Ich bin ein Nomade. Natürlich ist mein Leben. Ich wohne im 10. Bezirk. Und ich muss sagen, ich habe keine Messerstecherei gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, die Ausländer, die dort sind, sind manchmal freundlicher als die Wiener. Und ich bin auch am Reimannplatz schon gewesen, allerdings nicht in der Nacht, muss ich auch zugeben. Also ich fühle mich dort eigentlich sehr wohl, dieses Multikulti gefällt mir gut. Und der Zehnte, ich sage immer, das ist die Bronx von Wien, ja, das ist erdig und das gefällt mir. Ich bin aber im Herzen ein Nomade, ich bin gern unterwegs, ich reise gerne.
Da hast du dir jetzt ja auch ein Gefährt dazu.
Ja, ich habe das, hat sich schon herumgesprochen, aber das ist jetzt, das war jetzt nicht... ich weiß, dass ich im Sommer Open Airs spiele. Ja, und ich spiele einige Festivals. Und ein Festival ist meistens auf einer Wiesn oder auf irgendeinem Kloster oder was. Und das Hotel ist 30 Kilometer entfernt oder 20. Und man hat mehrere Künstler, die dort auftreten, und dann Soundcheck um 3 und kommt aber erst um 10 Uhr dran. Da habe ich mir so einen kleinen Camper, keinen großen, der hat ein Bett drinnen, einen Kühlschrank, und den habe ich mir gekauft. Und ich habe den schon ausprobiert und war in Italien. Bis Süden runter, und es ist herrlich im Winter in Italien, ist ein Traum. Und da gibt es so Apps, das heißt Nomadis. Da drückst du, was weiß ich, wir waren in der Nähe von Ancona, drücke drauf und da siehst du, dort ein Weinberg, da ein Weinberg. Du kannst sagen, aha, dort möchte ich. Dann drückst du drauf, zahlst das bei, kostet 20 Euro. Dann schickt er dir die Nadel, fährst dorthin, kriegst dann Strom, bist in einem Weinberg, hast mit den Hunden spazieren. Ich habe das so genossen. Ich habe mir am Anfang gedacht, was habe ich mir da schon wieder für ein Plätzchen gekauft. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, und das vermittelt mir so ein Gefühl der Freiheit. Und für die Open Airs ist das super.
Aber das ist jetzt nicht der Grund, warum man fast 6 Jahre lang auf dein neues Werk warten musste, weil du als Nomade durch Italien fährst.
Nein, weil ich alles selber schreibe. Ja, also Singer-Songwriter wie Billy Joel oder Mark Cohen, die brauchen halt 5 Jahre. Ich habe so lange gebraucht. Und es ist auch nicht so, dass ich mich hinsetze und jetzt sage, ich muss jetzt ein Album schreiben, sondern ich suche auch nicht die Ideen, sondern die Themen suchen mich. Und wenn ich keine Aufnahmebereitschaft habe für irgendwelche Sachen, dann kommen die auch nicht. Aber wenn ich sage, ich möchte ein Album schreiben, dann schalte ich so immer auf Empfang um. Dann sehe ich irgendwelche Sachen, die mich stören, aufregend berühren. Und so entsteht dann langsam ein Thema, über das ich dann ein Lied schreibe. Und da ich selber komponiere, Texte und auch jetzt arrangiere und instrumentiere, dauert das halt seine Zeit. Und ich habe eigentlich schon in der Corona-Zeit angefangen, habe die Lieder alle weg, die waren alle depressiv, weil es war alles furchtbar, das geht alles nicht mehr weiter, die Weltuntergangsszenarien. Da habe ich wirklich einige Texte gesagt, nein, das möchte ich mit niemandem teilen, und das ist am Rande der Depression, das will ich nicht. Und habe dann erst so nach 2023 habe ich angefangen, die ersten Texte zu schreiben.
Jetzt ist ja ein willkommener Mix aus launigen Liedern wie Warteschleife oder auch Wladimir und dann doch sehr ernsten Sachen.
Ja, der Vlad ist ja auch, meine lustigen Lieder sind eigentlich ernst. Das war immer, haben einen ernsten Hintergrund gehabt. Meine großen Idole sind ja der 50er Jahre Kabarettzeit. Brunner, Welle, Georg Kreisler, das ist auch das, was der Hans Weigler mir geschätzt hat, dass ich diese Tradition fortführe, den Wiener Wortwitz. Und alle Lieder, die auch lustig sind, haben eigentlich einen ernsten Hintergrund. Und der Wladimir ist, das habe ich schreiben müssen, ich wollte mit diesem Lied einen Narzissten entzaubern. Und was mich total wundert, ist, dass einige Rundfunkanstalten sagen, mir gefällt das Lied unheimlich, können wir leider nicht spielen. Da sage ich, warum nicht? Schwierig, gefährlich und so. Also die Angst geht da irgendwie schon um, und man hat Angst, sich irgendwie politisch da zu deklarieren. Und was mir Sorge macht, ist, dass was dieses Thema betrifft, auch der Ukraine-Krieg, einen Riss in der Gesellschaft hervorgerufen hat. Ein guter Freund von mir, den kenne ich seit 20 Jahren, der hat mir auf, das Wladimir. Der war doch immer ein zuverlässiger Partner. Wir haben das billige Gas gekriegt, der hat Verträge eingegangen. Ich sage, ja, aber der hat doch die Ukraine, weil wir gerade nicht ein Land überfallen. Und dann denke ich mir, den kenne ich seit 20 Jahren. Und hat diese Haltung. Ich kann ihn nicht eine Freundschaft zerbrechen lassen, aber es ist dann trotzdem für mich so ein elementarer Moment, wo ich sage, das geht doch nicht. Man kann doch jetzt, das wird immer ärger. Jetzt diese imperialistischen Eroberungsfeldzüge, die der Trump vorhat oder auch nicht, ich weiß es nicht. Das macht mir wirklich Angst. Und ich bin sehr verwundert, dass manche Lieder nicht gespielt werden, kann aber damit leben. Und die Warteschleifen ist mir halt passiert, weil er gesagt, jetzt schreibst du wieder mal was Lustiges. Schreib's doch einmal.
Kannst du auf.
Nein, eben nicht. Es ist halt in Zeiten wie diesen relativ schwierig. Aber ich suche meinen Humor in meinem alltäglichen Wahnsinn und versuche einmal, nach einem Popkonzert bei Regen eine Taxi zu kriegen. Versuche einmal, und das hat ja in der Corona-Zeit schon angefangen, bei einem Amt nur zu fragen, ich weiß nicht, wann läuft mein Parkpickerl ab oder keine Ahnung. Du kommst in eine Warteschleife und dann kommt diese fürchterliche Musik. Und ich habe gesagt, das ist jetzt ein Thema. Und das ist auch relativ schnell entstanden. Das spiele ich auf einer uralten Gitarre, die nur diese drei Griffe greifen kann, sonst scheppert es. Aber die hat so einen kranken Klang gehabt, das habe ich auch aufgenommen unterwegs irgendwo mit einem Kassettenrekord, also mit so einem Diktaphon, eigentlich mit einem Handy. Und das habe ich dann so lassen. Aber das passiert manchmal. Das waren so, ich bin kein Auftragskomponist, das kann ich nicht.
Spannend ist, du hast in zwei Liedertiteln das Wort Krieg drinnen, obwohl du gesagt hast, die depressiven Sachen hast du alle weggelassen. Ja. Ist das ganz einfach auch ein Statement der Zeit?
Naja, es sind, mit manchen Liedern stelle ich mir selber Fragen. Also die Kinder des Krieges, ja, ist ein Lied, das hat es schon mal in einer Ansatzweise gegeben, hat aber einen ganz bestimmten Ursprung. Wenn du diese Bilder siehst vom Krieg, vom Gazastreifen, von Kindern, die in einem Lager geboren sind, in einem Lager aufwachsen, nur Hunger, Bomben, Hagel und Elend erleben, stelle ich mir die Frage, was wären das für Erwachsene? Was wächst da für eine Generation heran? Und das zweite Lied, Nie wieder Krieg, hat den Ursprung in den 70ern. Das erste Lied, das ich auf dem Klavier spielen habe können, eins der ersten, war Imagine von John Lennon. Und wir haben das auch alle gesungen, aber sehr lapidar und haben den Inhalt gar nicht verstanden. Und je älter ich bin, sage ich, das ist eine Illusion. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil es ist ja wirklich so, dass wir das Gefühl haben, oder gefühlt sind wir, die ganze Menschheit in Geiselhaft von einer Handvoll Despoten, die narzisstische Wahnvorstellungen haben. Was müsste passieren, dass es keine Kriege mehr gibt? Auch eine Illusion. Das sind aber keine wirklich, das eine ist ein sehr besorgniserregendes Lied, weil ich wirklich Angst habe vor der Generation, die verständlicherweise nicht uns toll finden wird, den Westen. Und das andere ist eine Illusion, eine Wunschvorstellung, weil es will keiner Krieg. Es wird, wie sie die freien im Gazastreifen, dass es endlich vorbei ist. Ich kenne so viele Russen, die das nicht möchten. Es ist irgendwelche Zahnfantasien oder was auch immer, territorial, wirtschaftliche Gründe, ich glaube, es sind eher die wirtschaftlichen Gründe, die eben so viele Menschen ins Elend holen. Das sind Dinge, die motivieren, die muss ich auch schreiben. Aber ich sage halt immer, Musik ist eine freiwillige Veranstaltung. Das muss man nicht hören, wenn man es nicht will.
Ja, was für mich so schön und so bezeichnend ist, weil dir ist wahrscheinlich aufgefallen, die allerletzte Zeile, die du singst, ja. Und das könnte ja möglicherweise, wir hoffen es nicht, ja. Aber auch die allerletzte Zeile, die du ja auf einer Platte veröffentlicht hast, ist Nie wieder Krieg.
Ist Nie wieder Krieg, ja. Das war das Gute, dass du das erkannt hast. Du bist der Erste, der das erkennt. Das wollte ich ja zum Schluss haben und das ist für mich... Das würde ich auch für unsere Kindergeneration wünschen. Weil wir waren eigentlich, ist klar, es hat den Vietnamkrieg gegeben, es hat den Koreakrieg gegeben, aber das war alles so weit weg. So nahe, dieses Angstgefühl war noch nie so nahe wie jetzt. Das würde ich mir für unsere Kinder wünschen.
Hast du generell Angst? Ich kann mich noch erinnern, in unserem letzten Interview gesagt, du hast große Sorge um Österreich. In Zeiten wie diesen kann die Sorge natürlich noch größer werden, oder?
Naja, ich hab Sorge um die Demokratie. Und ich bin auch drauf gekommen, mit der Demokratie kann man keine Wahlen gewinnen. Das habe ich in den Vereinigten Staaten gesehen, weil sie so selbstverständlich da ist, wie die Luft zum Atmen. Nur wenn sie geht, dann merkt man es, was man verloren hat. Und als allererstes geht die Meinungsfreiheit. Und das spiegelt sich schon da wieder, dass Freunde von mir, Schauspielerkollegen, sagen, ich äußere mich nicht mehr politisch, ich brauche keinen Shitstorm. Da fängt es schon an. Du wirst beschimpft, du wirst bedroht und letztendlich verfolgt. Und das macht nur wirklich Angst. Und wenn diese Freiheit einmal weg ist, ist es ganz schwer wieder zurückzubekommen. Und wenn ich einen Appell habe, ich habe auch keine Lösung dafür, wenn ich einen Appell hätte, wir müssen aufhören, uns einander zu verletzen. Das ist der Anfang von dem Ganzen. Was ich erlebe in der ganzen politischen Landschaft, wie Spitzenpolitiker miteinander umgehen, welche Fäkalsprache sie haben, das ist unter jeder Würde. Ja, ich erwarte von einem Politiker, einem Volksvertreter, dass er sich ordentlich ausdrückt und nicht wirklich aufs Tiefste, wie man in Wien sagt, die anderen beschimpft. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du in einer sachlichen Diskussion bist und der andere beginnt dich zu beleidigen, dann kannst du davon ausgehen, dass er nicht recht hat, weil ihm die Argumente ausgehen. Das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Und man müsste wirklich damit anfangen, dass man diesen Hass, ja, der ja dem Hassposter im Moment ein Lustgefühl bereitet, nicht dem habe ich es aber jetzt geben. Ne? Das ist für mich irgendwie eine vollkommen kranke Form der Selbstbefriedigung. Der bleibt ja in dir auch drinnen. Das ist ja wie den Kaffee aus dem Heferland, bleibt immer noch ein ganz Lager drinnen. Und das macht uns krank, psychosomatisch. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig zu verletzen. Das wäre mal ein Anfang. Man kann nicht Menschen, die nur eine andere politische Einstellung haben, egal ob die jetzt recht haben oder richtig ist, kann man nicht durch Beleidigen ausgrenzen. Das geht nicht. Man muss anders miteinander umgehen und wir sollten das versuchen. Ich versuche es. Ich habe keine Angst vor einem Shitstorm. Ich habe schon so viel gehabt, das überlebt man, weil Scheiße kann man abwaschen. Aber es ist nicht notwendig. Es bringt nichts. Diese Hassspirale wird immer weitergehen und die führt ganz einfach ins Chaos und das braucht man nicht.
Ja, was ich auch schön finde, dass wie das bei im Steiermark, beim ORF Steiermark war, wo die Frage, ob du jetzt in Spanien bleibst, wo du gesagt hast, nein, weil man muss in Österreich sein und man muss wachsam sein, ist konträr zu vielen Leuten, die sagen, ja, wenn die Regierung kommt, dann wandere ich aus.
Nein, das heißt, man muss da bleiben. Also ich bin jetzt nicht im Widerstand, so schlimm ist es noch nicht. Ich versuche mich mit der Thematik auseinanderzusetzen und hoffe auch irgendwie Gleichgesinnte zu finden. Eine rechtspopulistische Regierung muss nur einmal wählen. Das ist das Problem. Und vielleicht passiert ein Gesinneswandel, sondern es machen Dinge mehr. Ich schimpfe nicht auf die FPÖ, ich schimpfe auch nicht auf die Wähler, ich bin jetzt viel im Ausland unterwegs. Es ist wieder so, dass wir das Naziland sind. Wie es auch schon mal war in den 90er Jahren. Es ist wieder so, weil wir eben als stärkste Partei immer rechtspopulistische Partei haben. Aber ich verwehre mich gegen die Gedanken, ich verteidige da Österreich. Wir haben nicht ein Drittel Rechtsradikale, sondern das sind vielleicht rechtskonservativ. Ja? Und wenn man die Leute in den Umfragen hört, die haben auch nichts gegen Ausländer. Ich habe Angst vor Statements. Erstens einmal, die Justiz muss der Politik folgen. Das muss man sich einmal auf VZG lassen. Das heißt, das ist, wie der Netanjahu versucht mit der Rechtsreform, birgen Sie die Gesetze so hin. Das zweite ist, Die Medienförderung oder wie heißt die Presse? Die Presseförderung muss auf neue Beine gestellt werden. Das ist so unterschwellig, na bravo. Ja, das ist sehr gefährlich. Dann das dritte ist Festung Österreich. Wie soll das bitte gehen? Da muss man doch nur am Stammtisch einen kleinen Schritt weitergehen und sagen, okay, wollen wir eine Mauer drum machen oder wollen wir die grüne Grenze bewachen? So viel Personal haben wir gar nicht. Und was sind wir denn eigentlich für ein Land? Wir haben keine Bodenschätze, wir sind im Herzen Europas. Wir sind darauf angewiesen. Das ist unser Kapital. Wir können uns Isolation nicht erlauben. Das ist, muss man doch irgendwie verstehen. Und es ist ja auch so, dass westliche Geheimdienste, ich weiß nicht, wie wichtig das ist, aber man hört das halt so, Österreich nicht mehr vertrauen, das ist eine Kettenreaktion, die ist nicht notwendig. Wir wohnen in einem Land, ich bin wirklich viel im Ausland, wir haben eine Lebensmittelqualität in Österreich, um die beneidet uns ganz Europa. Wir haben, aber wenn wir noch so nörgeln, ein soziales Krankensystem, keiner will krank sein, ja, aber wenn ich krank bin, bin ich nicht gerne in Italien krank. Oder denke, es ist wirklich, es geht uns wirklich, wirklich gut. Wir dürfen uns das nicht durch dieses gegenseitige Zerfleischen kaputt machen. Und ich schäme mich wirklich als Österreicher, wenn ich höre, wie Politiker miteinander umgehen. Ich schäme mich wirklich. Das tut mir wirklich weh. Diese Sprache ist eines Spitzenpolitikers unwürdig. Das Echo haben wir im Ausland. Das ist leider Gottes so. Ja.
Weil du gerade die 90er Jahre angesprochen hast, dass es ähnliche Zeiten waren, da hast du ja dann ein musikalisches Statement geliefert, das oft falsch verstanden wurde, I'm from Austria. Ja.
Jetzt versteht man es wieder richtig. Schau, das Lied hat sich verselbstständigt. Das war irgendwo auf einer Platte, die vorletzte Nummer, ich habe keine Ahnung, wie das ist. Das war, ich möchte den Namen nicht erwähnen, weil ich möchte diese Familie nicht mehr anpatzen. Die kennen ja nichts dafür. Ja, aber es war der ehemalige UNO-Generalsekretär, dem man heute halt eine Nazi-Vergangenheit, NS-Vergangenheit, SA-Vergangenheit nachgesagt hat. Ja, where do you come from? I'm from Austria. Und ich war viel in Amerika drüben und die Leute haben gesagt, oh, you're coming from the Nazi-Country. Ne? Und meine Nachbarn, das Geschichte kennt auch schon jeder, waren Österreicher und haben sich als Schweizer ausgegeben. Und dann ist irgendwie so dieses Lied gekommen, sage ich, jetzt erst recht. Das geht nicht. Ich finde vieles nicht in Ordnung in dem Land. Aber ich liebe meine Heimat und man kann auch seine Heimat lieben, ohne andere zu hassen. Man muss ja nicht gleich, klar, jeder liebt den Boden, wo er gewachsen ist. Ich habe an Wien, gehen mir so viele Sachen auf die Nerven, aber ich liebe diese Stadt. Ich wollte nie woanders leben. Ich fühle mich da wirklich, wirklich wohl mit allem Genörgel. Ich bin im 10. Bezirk. Ich fühle mich dort sauwohl. Ich kann das nicht anders sagen. Und ich kenne auch viele Leute und sind viele Ausländer, sind oft freundlicher als die Wiener, aber das ist ganz einfach so. das Lied hat sich verselbstständigt und ich habe nichts dagegen, wenn man das jetzt in einem Fußballstadion den Satz einfach mal ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber ein großes Problem, wenn die Identitären das Lied spielen mit dem Hitlergruß, da kann ich nichts dagegen machen, da kann ich mich halt nur distanzieren. Aber im Endeffekt gehört das Lied nicht mehr mir. Das hat sich verselbstständigt und jetzt ist es halt wieder aktueller denn je. Leider. Mir war lieber, wir müssten es nur in Fußballstadien singen.
Oder bei deinen Konzerten.
Oder bei meinen Konzerten, ja.
Wobei mit Wir sind am Leben lieferst du ja auch wieder so ein Statement und so wieder so ein schön positives Statement.
Es ist, Wir sind am Leben ist für mich das Prinzip Hoffnung. Ich gebe zu, es ist naiv, aber ich muss mir diese Naivität bewahren, weil sonst ist alles spät. Ich glaube daran, dass ich muss daran glauben und ich will daran glauben, dass dieses Ruder irgendwie herumgerissen werden kann. Ich will daran glauben, dass es, solange es Menschen gibt, die verschiedene Dinge nicht vergessen, nicht verdrängen, und ja, ich kann es nicht anders sagen, das ist das Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sie darf nie sterben. Das Internat war eine ziemlich heftige Geschichte in meinem Leben, weil da hat es das Züchtigungsrecht noch gegeben. Das heißt, die gesunde Watschen als Erziehungsmethode. Nein, da hat es andere Sachen. Also solche, das Scheitelknirren, das hat meine Großmutter immer gesagt, oder Erbsen. Nicht Scheitelerb auf die Erbsen. Ich bin nicht an, das habe ich nicht. Aber das Züchtigungsrecht, das heißt, die Erzieher konnten dich schlagen. Und die haben auch davon Gebrauch gemacht. Viel schlimmer war aber dieser Psychoterror, weil man unheimlich viel geschrien hat. Ich bin zweimal durchgeflogen und habe dann 75 maturiert und habe in meiner ganzen Mittelschulzeit nichts über den Zweiten Weltkrieg gehört. Und der war aber, wie ich in die Schule gekommen bin, 20 Jahre vorbei, habe überlegt, den Mauerfall kann man sich noch erinnern. Die haben so getan, als wäre nichts gewesen. Und es schwebte irgendwo noch dieser Geist, Nazi würde ich nicht sagen, aber es war alles ein bisschen sehr seltsam, diese Verdrängung und dann diese Disziplin. Zum Beispiel bei uns hat es wahnsinnig viele Verbote gegeben und wenn diese Verbote gebrochen wurden, war das eine Katastrophe. Es war verboten Jeans, Glockenhosen, lange Haare, in der Zeit, wo die Beatles und die Sons keine langen Haare haben, ein Wahnsinn. Und es waren Comics verboten. Wir haben es einmal mit einem Fix und Foxy erwischt. Ich war eingesperrt, Samstag, Sonntag in Samson und musste das Fix und Foxy auswendig lernen. Weißt du, wie schwer das ist? Ein Gedicht ist ein Gedicht, das hat einen Zusammenhang. Mit alle Hooks und Stöhnen und Rülps und Gell. Das ist für mich Psychoterror gewesen. Und es wurde alles wirklich, es wurde wirklich, wirklich verdrängt und wirklich frei. Ich war unfrei. Diese ganze Flower Power Bewegung ist ja auch weltweit gewesen, ein Ausbrechen aus diesen spießigen Gesellschaftskonstrukten, sexuelle Befreiung und. Das war ja alles unheimlich verlogen. Ich meine, ich bin ein Riesenfan von Peter Alexander immer gewesen und ich habe ihn als wunderbaren Menschen kennengelernt. Aber die Filme waren so signifikant für diese Verdrängungsmentalität. Und erst viel später ist man aus dieser Opferrolle herausgekommen und das erste Mal frei war ich, als ich von daheim ausgezogen bin. Mein Vater hat mir nie das Gefühl gegeben, dass er mich liebt oder dass er wünscht, mit dem habe ich umgehen können. Ich habe von ihm viel gelernt, weil er ein kluger Mann war, aber er war ein Despot. Es waren aber alle, ein Patriarch. Der hat meine Mutter da alles gut gefunden, mein Vater da als Chef. Also es war wirklich, ja, ich habe das akzeptiert, ich bin meinen Weg gegangen und ich wollte auch nie Künstler werden. Ich wollte immer nur, eigentlich so spät klingt, ich wollte reich sein, wie die anderen. Ich wollte Geld haben.
Hast du eigentlich nur Kontakt zum Wolfgang?
Du fragst mich jedes Mal. Ja. Du, Wege kreuzen sich, Wege gehen auseinander. Wir haben uns kurz gesehen bei 100 Jahre Radio und da war ich auf der Bühne. Ja, wir werden uns schon wieder mal treffen, bin nicht besser, wir haben gar nichts. Ich habe den Klaus Eberhardiger eben nicht mehr gesehen, auf einmal steht der kleinen Gruß von mir. Dann sage ich zu mir, Herr Klaus, gehen wir da was trinken? Sage ich, nein, ich bin in einem anderen Hotel, weil das haben sie gemacht, damit du mich nicht vorher siehst. Und morgen sitzt du schon wieder im Flieger. So passiert es. Wann bist du wieder da, weiß ich nicht.
Na, weil du zuletzt in den Interviews gesagt hast, du bist niemand, der gerne Duette singt. Weißt du, und die Leute hoffen natürlich, dass du wieder mit dem Wolfgang mal auf der Bühne stehst.
Prinzip, das hat mit Wolfgang überhaupt nichts zu tun. Also das Austria-3 ist nicht zu toppen. Und man hat mich, weil ich stelle jetzt auch die Helene Fischer, ich will keine Duette singen. Das ist mir zu mühsam. Ich weiß ja nicht, will ich nicht. Ja, muss ich nicht. Ich habe einen vollen Terminplan. Also das ist nichts Persönliches. Ich will prinzipiell keine Duette singen.
Über den vollen Terminplan wollen wir gerade sprechen. Du gehst bald wieder auf Tour. Wie schwer ist es eigentlich, aus 45 Bühnenjahren da das Programm zusammenzustellen?
Es ist nicht, ja, es ist schwer, weil es zu viel wird. Also ich habe dann reduzieren müssen, weil ich mir dann die Lieder zusammengestellt habe, 4 Stunden kann ich nicht spielen. Das ist zu lang. Also ich habe es jetzt reduziert auf 33 Titel und ich habe mich sehr gewundert, wie alte Lieder von mir, von denen ich oft gar nicht den Anlass weiß, warum ich es geschrieben habe, aktuell vom Text dann zum Beispiel Auf und Davon, ja, ist ein Titel, den ich mir denke, den hätte ich vor einem halben Jahr auch schreiben können.
Das hat sich keiner gefragt.
Jetzt. Es hat sich keiner gefragt. Oh, ja, sehr gut, ja, genau, siehst du, ja, den habe ich auch wieder gesagt. Ja, ja, na gut, wir sind schon 34. Nein, es ist wirklich spannend gewesen und eine sehr interessante Reise in meine Vergangenheit. Ich habe es bei manchen Titeln nicht gewusst, was war da, dann muss ich googeln die Zeit und dann sehe ich, aha, da war das oder das oder das. Und ich glaube, ich war ein Programm zusammengestellt, wo das Publikum teilweise überrascht sein wird, wo wir auch Spaß haben und ich habe jetzt eine wunderbare Band, die sich irrsinnig freut auf die Tournee und wir haben auch schon wir könnten das morgen spielen schon. Also wir sind gut vorbereitet, weil den Stress gebe ich mir nicht, dass ich dann die letzten 2 Tage das reinpfeffer. Jetzt ist die anstrengende Zeit, ist sehr sportlich, ich bin auf Promotour jetzt am Monat, aber ich lerne so viel aus den Interviews, weil ich das erste Feedback kriege. Es ist ja das erste Mal jemand was vorspielen, ist ein ganz spannender Moment für einen Künstler. Und das hat oft bei mir entschieden, ob ein Lied überhaupt auf eine Platte kommt oder nicht. Weil früher war es mit, nein, ist doch nicht so, dann haben wir es weg. Also das ist, wenn ich dann auf der Bühne stehe, dann ist es entspannt. Es ist nicht anstrengend, wenn es gut geplant ist. Und es ist gut geplant.
Deine letzten Alben gingen alle auf Platz 1, Wimpernschlag bei iTunes auf Platz 1, alles andere als Platz 1.
Naja, schau, das ist mit den Platz 1 interessant. Ich kann mich noch erinnern, wie ich früher, wie es noch Vinyl gegeben hat, wenn ein Album nicht mit Gold ausgeliefert worden ist, dann hat es Krisensitzungen gegeben. Die Zeit ist halt anders. Für mich ist jetzt wirklich nicht die Quantität wichtig. Und was ist iTunes? Muss man die kaufen? WhatsApp, Spotify? Kennen wir mit dem allen nicht aus.
Bist du auch in solchen Dingen? Hast du,
weiß ich nicht. Nein. Also ich muss beruflich dem Algorithmus folgen, whatever it is. Ich habe ein Team, die das machen, aber privat. Ich telefoniere lieber. Klar, ich habe WhatsApp, das ist recht praktisch, wenn man den nicht erreicht, kann man dann was draufreden. Aber ich bin ein Personal Talker und ich will nicht nur über, das ist mir zu gefährlich. Wenn man sich überlegt, ich kann mich noch erinnern, wie das alles aufgekommen ist, haben viele gesagt, also Philosophen sogar, das wird durch die sozialen Medien wird die Welt zu einem besseren Ort. Das Gegenteil ist der Fall. Die Leute sind aggressiver geworden durch diese Hochgeschwindigkeit. Jeder, nicht nur verstecken, sondern die Leute sind ängstlicher geworden, aggressiver. Man zeigt einen Finger auf andere, moralisieren. Und wenn man sich überlegt, was für Schmarrn den ganzen Tag oft gepostet wird, aggressives Zeug, abgesehen von den Bösartigkeiten, unnötiges, langweiliges, dann sehnt man sich manchmal wirklich nur nach Stille. Ne? Und diese Stille werde ich sicherlich ausleben, wenn das alles vorbei ist.
Nee, es ist ja mit jedem Album gehst du ja auch ein gewisses Risiko ein, weil du dich ja angreifbar machst. Weil dann geht Leute wieder alle aus ihrem
Lokal. Als Künstler ist man immer angreifbar. Man ist, wenn man sich nicht mehr angreifen lassen will, dann muss man sich einen anderen Beruf suchen. Und ich glaube, wenn die Kunst nicht mehr aufregt, dann verliert sie ihre Berechtigung. Was steht auf der Sezession drauf? Im Naschmarkt? Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Das lebe ich.
Hast du Angst vor dem Tod?
Nein, vom Sterben habe ich Angst. Ich glaube nicht, dass die Natur grausam ist. Nur die Todesarten, die es zurzeit gibt, sind irgendwie ganz Krankheit oder was, ich weiß es nicht. Das ist auch Natur, muss man sagen. Ja. Aber ich setze mich mit der Endlichkeit schon auseinander. Das kann man sich nicht weglügen. Ja. Aber Angst weiß ich nicht. Ich genieße die Zeit mehr als fast in meiner Jugend, da weiß man es nicht zu schätzen, weil die Zeit absehbarer und auch kostbarer wird. Ich bin Frühaufsteher geworden, das ist kein Witz. Ich stehe wirklich manchmal im Sommer, bin um 4 wach. Ich genieße die Zeit, ich gehe mit meinem Hund, da geht noch keiner. Es ist oft so, und das ist erbauend, wenn man über eine Wiesen geht und ist noch feucht. Und man kann seine Gedanken schweifen lassen und dann geht der ganze Trubel los. Also ich schätze die Zeit, die ich habe. Und ein Freund von mir sagt immer, wir sind schon in der Nachspielzeit, ein bisschen. Und wenn du in der Früh aufwachst und es tut dann nichts mehr weh, bist du tot. So schlimm ist es noch nicht. Man muss achtsamer mit mir umgehen. Und wir müssen wirklich, wirklich aufhören, uns einander zu verletzen. Das war mal ein großes Anliegen. Auch an mir, weil ich bin auch ein Heferl. Ja, mir geht auch manchmal. Aber ich habe gelernt, mich zu beherrschen und bin draufgekommen, dass Druck nur Gegendruck erzeugt.
Sehr schönes Schlusswort, sage ich. Vielen Dank, Reinhard. Danke dir.